Heute ist Mittwoch, der 6. Januar. Im heutigen Text hören wir von der Taufe Jesu und wir lesen seine Abstammungslinie. Wir werden sehen, wie beides für Lukas zusammengehört. Lukas 3, die Verse 21 bis 28 in der Basisbibel. Zunächst die beiden Verse zur Taufe. Das ganze Volk ließ sich von Johannes taufen. Und auch Jesus wurde von ihm getauft. Auf einmal, während Jesus noch betete, öffnete sich der Himmel. Der Heilige Geist kam auf ihn herab und seine Gestalt glich einer Taube. Dazu erklang eine Stimme aus dem Himmel: Du bist mein Sohn, dich habe ich lieb, an dir habe ich Freude. Natürlich lohnt sich hier ein Blick auf die parallelen Texte, um Lukas mit seiner Taufschilderung bewusster wahrzunehmen. Lukas ist der Einzige, der den Geistempfang mit einem betenden Jesus verbindet. Ist dir das aufgefallen? Ist dir das jemals aufgefallen? Als aber das ganze Volk eingetaucht wurde, wurde auch Jesus eingetaucht. Und als er betete, öffnete sich der Himmel. Das ist dem Lukas ein absolut wichtiger Akzent. Der betende Jesus empfängt den Geist. Das legt Lukas auch uns ans Herz. Betende Menschen empfangen den Geist. Und ich höre daneben auch, es ist wichtiger, mit Gott zu reden als über ihn. Von einer bewussten Begegnung zwischen Johannes und Jesus ist dagegen gar nicht die Rede. Ja, von Johannes ist namentlich überhaupt nicht die Rede. Gestern im Vers 20 hatten wir ja auch schon gehört, dass Johannes im Gefängnis sitzt. Aber das blickt in der Chronologie der Ereignisse schon nach vorne. Dennoch strahlt diese Notiz in unseren Text, sodass Lukas so formuliert, dass der Name Johannes bei der Taufe von Jesus nicht mehr auftaucht. So soll der Vorläufer und Täufer ganz hinter Jesus, dem Untergetauchten, zurücktreten. Sehr genial. Jesus betet, wohl im Wasser oder beim Rausgehen. Der Himmel öffnet sich. Ja, Lukas verlässt die jüdische Kultur und schreibt nicht von den Himmeln in der Mehrzahl, sondern in der Einzahl. Macht nur er. Und dieser Einzahl liegt uns bis heute eigentlich auch näher. Und die heilige Geistkraft kam in leiblicher Gestalt auf ihn herab wie eine Taube. Die Betonung der leiblichen Gestalt macht die Taube objektiver. So redet auch nur Lukas. Die anderen sagen nur wie eine Taube. Das macht er ja auch, der Lukas. Aber er betont eben die leibliche Gestalt. Und bei Matthäus und Markus sieht nur Jesus den herabkommenden Geist, Wind, wie eine Taube. In vielen Jesus-Filmen kommt eine echte Taube auf Jesus. Das ist Lukas. Und die Geisttaube, die sehen anscheinend auch alle. Die Spitze des Textes und der Taufe ist die Himmelsstimme. Psalm 2, Vers 7 leuchtet auf: Du bist mein geliebter Sohn. Das ist eine direkte Anrede des Vaters an seinen Sohn. Gott deklariert: Du, Jesus, du bist mein Sohn, du bist Gottes Sohn. Und allen Ersthörern ist sofort klar, das gibt Ärger. Denn alle wissen, wer zu der Zeit der Gottessohn ist: Kaiser Augustus. Er hat der Welt den römischen Frieden gebracht. Dies Evangelium ist daher gefährlich. Es widerspricht der ganzen römischen Welt und sagt: Euer Kaiser ist es nicht. Der jüdische Gesalbte, der ist es, der bringt Frieden. Lukas liefert uns die kürzeste Tauferzählung. Kürzer kann man sie nicht erzählen. Warum? Zwei Antwortversuche. Vielleicht wegen der politischen Irritation, die der Titel Gottes Sohn hervorruft. Lukas will das Imperium zu seiner Zeit nicht noch zusätzlich provozieren, indem er die Taufe groß und breit betont. Und es gab unter den frühen Christen auch eine kleine Strömung, die das nicht verstand, warum der Retter und Herr, der Gottessohn, sich taufen lässt wie ein Sünder. Das eine Wort, Gottessohn, als Spitzenaussage, das reicht. Mit einem Wort wird klar, warum der Vorläufer ist und warum Jesus der Stärkere ist. Und jetzt kommt eine genealogische Linie, eine Art Stammbaum. Wenn heute meist ältere Leute Ahnenforschung betreiben, dann geht es um exaktes historisches Nachforschen. Das hat den Lukas nicht angeleitet. Für ihn dient diese von ihm bearbeitete Stammlinie einem katechetischen Ziel. Welchem? Na, dem nähern wir uns, indem wir erst einmal den Text lesen. Und ich warne euch schon mal, könnte etwas langatmig werden. Vers 23. Jesus war etwa 30 Jahre alt, als er sein Werk begann. Er galt als der Sohn Josefs. Josef war der Sohn Elis. Seine weiteren Vorfahren waren, und jetzt schnallt euch an, Mattat, Levi, Melchi, Janai, Josef, Matitja, Amos, Nahum, Hesli, Nagai, Mahat, Matitja, Shimi, Josech, Joda. Wie bitte? Joda. Jawohl, Joda. Wer hätte das gedacht? Johanan, Resa, Serubabel, Shealtiel, Neri, Melchi, Adi. Was? Der Adi auch? Adi. Kosam, Elmadam, Er, Joshua, Eliezer, Jorim, Mattat, Levi, Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim. Melea, Mena, Matata, Nathan, David, endlich ein Bekannter, David. Isai, Obed, Boas, Salmon, Nachschon, Aminadab, Admin, Arni, Hesron, Peres, Juda, Jakob, Isaak, Abraham, Terach, Nahor, Serug, Regu, Pelek, Eber, Shelach, Kenan, Arpaschat, Sem, Noah, Lamech, Metushalech, Henoch, Jered, Mahalalel, Kenan, Enosch, Seth, Adam. Und Adam stammte von Gott. Hallo, seid ihr noch da? Also, es beginnt mit einer Altersnotiz. Jesus ist ungefähr 30 Jahre. Warum diese Bemerkung? Lukas kennt sein Altes Testament. Das Alter der Priester nach Numeri 4 ab 30. Wenn's für Männer richtig losgeht, dann sind die 30. So auch Josef, Genesis 41. Wie alt war David, als er König wurde? Richtig, 2. Samuel 5. Und Hesekiel? Genau. Also, die Altersangabe ist eher typisch und nicht unbedingt historisch. Allen wird klar, ein echter Mann mit 30, jetzt geht's los. Das will ich nur mal denen sagen, die eben noch nicht 30 sind. Freut euch, das Schönste kommt noch. Wobei, das würde ja bedeuten, dass die, wie ich, das Schönste liegt schon hinter uns. Also wir streichen diese Altersvirulenzen und Ausführungen und kehren zurück zur Stammlinie. Jesus, man glaubte, ein Sohn des Josef des Eli. Oder man nahm an, dass er ein Sohn des Josef war. Das ist eine geschickte Formulierung von Lukas. in einem Satz zweierlei sagen: Josef ist nicht der Vater, der Ursprung von Jesus, und zugleich ist Josef doch auch sein rechtlicher Vater. Während nun Matthäus bei Abraham beginnt und auf Jesus herabführt, beginnt Lukas bei Jesus und führt über Abraham zu Adam hinauf. Damit will Lukas deutlich machen, der geistbegabte Gottessohn ist ein jüdischer Adamssohn, ein echter Menschensohn. Und zu seiner Linie gehört Abraham und David und Juda. Daneben fallen einige Besonderheiten auf. Nach David kommt eigentlich Salomo. Das ist die königliche Erbfolgelinie. Aber Lukas nimmt den nicht, sondern einen unbedeutenden Davidsohn mit Namen Nathan. Damit tritt Lukas gegen den jüdischen Königsthron. Eine kleine Nebenbemerkung, ein Seitenhieb. Und der Opa von Jesus ist bei Lukas Eli. Aber bei Matthäus heißt er Jakob. Na, das bereitet heute überhaupt keine großen Probleme mehr, weil solche Stammbäume für uns überhaupt an Bedeutung und Aussagekraft verloren haben. Damals war das ein dicker Hund, ein Mann von Bedeutung, und bereits der Opa ist nicht eindeutig. Warum haben seine Anhänger das nicht korrigiert? Etwas hat Lukas dagegen ganz bewusst so gebastelt. 77. 11 mal 7 Namen hat er aufgelistet. 77. Eine universale Vollzahl. Darum geht es ihm. Das ist also keine biologische Stammlinie, sondern eine theologische, eine katechetische. Wir sollen etwas lernen. Dieser Menschensohn hat Bedeutung für alle Menschen. Paulus hat ähnlich gedacht, schon vorher, und Jesus als zweiten Adam beschrieben. Also, wir werden von Lukas zu Jesus geführt. Der lässt sich taufen. Beim Beten empfängt er den Geist. Um uns mit dem Geist, mit Wind und Feuer zu taufen, zu verwandeln. Und in diesem Jesus bekommen wir es mit dem zu tun, der versprochen hat, zu kommen. Gott. So ist er Gottes Sohn. So wird er vom Vater angesprochen. Zugleich kommt er als Mensch von Adam her, ein Jude, ein Sohn Abrahams und Davids. Was ich für mich höre, Gott hat Gefallen an Jesus. Das sagt er ihm bei der Taufe. Auch ich höre das als Getaufter. Ich gefalle Gott. Er hat Gefallen an mir. Er mag mich. Die Taufe, die Geistkraft spricht es mir zu. Und dir. So verwandelt der Geist als erstes mein Bild von mir selbst. Gott hat Freude an mir. Shalom.